Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann.
Hallöchen und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Watchlist, der Serienpodcast mit Marcel Mann. Hallöchen. Damit habe ich nicht gerechnet. Und mir, Mona, hallöchen.
Die Chiquita meines Lebens. Tutti süß. Frutti Fructose Intoleranzi, Mona.
That's me. That's me in a nutshell.
That's me in the toilet. That's me in the toilet. That's me in the spotlight. Losing my Verdauung. Und schon geht's wieder los. Kein Wunder, sind wir der trendende Podcast Rumäniens, wenn wir wirklich alles ausmachen.
Ja. Also wirklich, in Rumänien liebt man uns. Also da gibt's nichts.
Da sagen die auch immer, Watchlist, Watchlist, Germani. Ja, oder ich weiß nicht, ob das Alman, ich kenne kein Rumänisch. Es ist entweder, heißt es Germani oder Almani.
Eins von beiden. Da sind also Modern Talking und dann kommen wir direkt.
Alltagsrassismus mit Mona und Marcel. Hallo, Mona, deine Moderation. Ich wollte sie nicht unterbrechen, mir war gerade danach.
Nee, alles gut. Okay. Wir sind ein Serienpodcast, alles in allem zusammen.
Man muss uns immer nochmal dran erinnern.
Ja, für alle, die neu dazugekommen sind. Wir tun so, als würden überhaupt neue Hörer dazukommen, okay?
Das doch, die Statistik sagt, obwohl wir sehr, sehr viele Reichsbürger verloren haben, sind die ein oder anderen
Corona-Leugner dazugekommen.
Siebenbürgener zurückgekommen. Der Corona-Leugner an sich liebt ja auch unseren Humor. Der leugnet ja auch Tristesse. Corona-Leugner wollen ja auch keine Tristesse, also wollen die uns. Und der Markt, was soll man, der war da und wir haben gesagt, hier sind wir.
Ganz genau so ist es passiert. Ich habe da nichts hinzuzufügen.
Sonst zwar angeimpft.
Oh wei, wir sind ja jetzt schon wieder anstrengend. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid bei dieser neuen Folge Watchlist, in der es um Serien geht, Serien, die wir gucken und euch weiterempfehlen. Und das tut Marcel Mann, weil er Synchronsprecher ist und deswegen ganz viele Serien schon sieht und synchronisiert. Und außerdem ist er Comedian, deswegen geht es ja auch so lustig zu, liebe Freunde. Das müssen wir nochmal erklären.
Ja, daran liegt deutsche Comedy, haha.
We love it. Und wir sind auch noch was zusammen, oder nicht? Zusammen sind wir nämlich?
Zusammen sind wir Mona Sohn Prime und Marcel Flix. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von geschiedenen Frauen mit der Blutgruppe AB negativ.
Das ist sehr speziell.
Ich wollte die medizinische Zielgruppe auch mal abholen.
Danke.
Damit kann sich niemand identifizieren. Mich nicht satt.
Nein. Da hast du recht. Und auch diese Woche geht es um eine Serie, die du geguckt hast und die wir zuordnen können. Wir können es schon sagen, heute ist wieder Watchlist Crime, oder? Angesagt.
Heute ist wieder Watchlist True Crime.
Genau.
Ja, ich war neulich mal wieder mit dem Zug unterwegs, weil ich bin ja auch, sagen wir mal, a highest paid actor in my Gewichtsklasse und habe eine neue Serie gedreht mit meinem Gesicht und meinem Booty und mit meinem Body. Mm. Ich bin ja einfach für meinen Body bekannt, weil selten hat man so wenig Stoff so voll angezogen auf einem Schauspieler gesehen wie mir. Ich bin ja auch Schauspieler, das wissen viele nicht. Ich war ja alle Rollen in der Lindenstraße und ich habe gedreht und um zu dem Drehort kommen zu müssen, habe ich eine Serie angefangen und ich habe sie zu Ende geguckt. Es war eine mittellange Zugfahrt, aber ich kenne da nichts. Pipi kann ich auch im Hotel. Deswegen gucke ich diese Serie. Und diese Serie ist jetzt nicht so lustig, wie Mona das vielleicht anscheinen mag mit ihrem Gelächter. Mona ist mein Ein-Personen-Publikum.
Danke. Was,
also,
ich gebe mir Mühe.
Ich habe schon weniger Standing Ovations von ausverkauften Hallen bekommen. Wie auch immer. Es geht heute um, jetzt reiß dich mal zusammen, Mona. Es geht heute um die Dokumentationsserie Nightstalker, der Blick in den Abgrund. Und das ist wirklich, das ist heavy shit, aber wir sind auch heavy lifters, also von daher geht das. Es geht sich aus. Wir sind ja True Crime Experten, wir beide. Wir leben so sehr für den Thrill und hart am Podcast Legalitätslimit.
Genau.
Und deswegen haben wir gesagt, wir machen wieder True Crime.
Ja,
das ist ja bei Netflix-Nutzern, wie wir es ja sind, schon lange sehr beliebt. Es ist sehr beliebt, deswegen haben wir ja die sehr inoffizielle und nur rhapsodisch auftretende Unterkategorie Watchlist True Crime.
Genau.
Und schaurige Serien wie Making a Murderer oder unästhetischeres wie Tiger King kamen bei den Zuschauern besonders gut an. Richtig? Und auch bei unseren Zuhörern. Wegen Tiger das King.
Ist, ja, wollte ich gerade sagen. Oh Gott. Trinkst du mal einen Schluck Wein, Marcel, dann wird es schon wieder.
Ich kann nicht. Ich bin auf Pegel. Ich habe gerade eine halbe Koffeintablette genommen, weil ich habe ein bisschen im Magen und ich hätte gerne Espresso. Ich hätte gerne Espresso getrunken, aber da zerfrisst es mir doch irgendwie die Magenwand.
Die Schleimhaut, ja.
Oh, ich habe eine sehr unstabile Schleimhaut, grundsätzlich. Kann man vielleicht da mal was machen. Ich nehme auch nur noch Augentropfen den ganzen Tag. Also, schön. Zurück zum Podcast. Vor allem die unglaublichen Mordstories, die auf wahren Begebenheiten basieren, True Crime heißt doch, fesseln die Zuschauer an ihre Sofas oder andere Sitzgelegenheiten oder wenn die gern stehen. Es ist ja so ein neues Ding, dass man im Büro gern steht. Ja. Vielleicht gucken auch Leute
ganz
gerne
gesund.
Im Netflix.
Ganz gesund.
Auf ihren Home-Steppern.
Ja, das sind diese
Und vor
diese
kurzem,
Leute,
das habe ich recherchiert, das wusste ich nämlich nicht. Die hassen wir. Vor kurzem konnte man die 9. Staffel von Ryan Murphys Serie American Horror Story sehen. Die spielte im Jahr 1984, erzählte eine Slasher-Geschichte und präsentierte als zusätzliches Goodie einen echten Serienkiller, den Night Stalker, der es auf eine der Hauptfiguren abgesehen hatte. Und nun gibt es bei Netflix die vierteilige Doku-Reihe, gut geeignet für eine Zugfahrt von Berlin nach Köln, namens Night Stalker auf der Jagd nach dem Serienmörder. Und ich sag's euch, ich habe ihn gefunden.
Du hast ihn gefunden, den Serienmörder?
Ich habe ihn gefunden, ohne mich hätten die den immer noch nicht bekommen. Ja.
Danke, Marcel, an dieser Stelle. Also, was du für die Gesellschaft und die Allgemeinheit tust, ist es wirklich wow. Du bist die Mutter Teresa der True Crimes.
Ich bin das Marcel in Chip und Chap. Und ich bin auch der Retter des Rechts, aber halt auch, ich bin auf eine sehr ästhetische Art im Bann der Dämonen.
Ja, eine sehr ästhetische Justitia bist du. Ganz,
das ist,
ganz
weil ich habe nämlich ja auch so ein Augenbinden-Ding bekommen. Es war ja in meinem Eis.de Adventskalender. Deswegen bin ich jetzt die erotische, ästhetische Justitia. Und aber die Waage habe ich weggeschmissen, weil ich dachte, sorry, das ist Body-Shaming.
Das ist albern. Sehr schön. Und ich habe den Trailer entdeckt, gefunden und völlig legal runtergeladen und geschnitten, auch legal. Und
ich habe mal Anwalt gefragt, Trailer darf man raus? Trailer ist Werbung für das Produkt und Werbung für das Produkt darf man in jeglicher Form und Art und Weise zeigen und hören. Hat der Anwalt Dr. Herr Schnibbeldübbel hat das nicht gesagt.
Und der bekannte TV-Medienanwalt. Und
Dr. Fleischhauer.
Genau. Und das habe ich deswegen, ich präsentiere jetzt einfach das völlig legale Produkt. Ja, diesen Trailer hier von Nightcrawler. Achtung, Grusel, Grusel.
Wie heißt, was hast du gerade gesagt, wie heißt das?
Night Stalker. Manu.
Es läuft bei uns.
Es läuft. Also, Grusel, Grusel ab, Leute.
In the 1980s, we were proud of the city. L.A. was glamorous. But if you went around to the other side, L.A. could be a very dark place.
I was on the freeway, and here comes somebody speeding, and all of a sudden he just swerves around my car. It's like he's right there, like a moment stop. And he has this horrible big grin, and he's missing all these teeth. He just stared at me like a killer clown.
We got us a serial killer.
There was no doubt about it. This was a pretty sick individual.
The so-called Night Stalker who has terrorized California.
The same man is suspected in 6 to 8 murders and 25 to 30 attacks.
He's someone that will go into a home at night and will kill.
I woke up to a very loud noise, to which I responded, John, and immediately I knew it wasn't John, but something was there.
There was no pattern. Anyone could be a victim. He went after old people, young people, men, women.
It's unheard of.
We've never encountered anybody like that in criminal history.
Everybody was talking about it.
I'm scared. I think everybody else is scared. It's a cruel
pressure was on to stop the madman that was doing all this.
So we start trying to piece all this puzzle together.
We were in for a roller coaster ride.
It's the only time in my entire life that I slept with a gun.
There's pentagrams on walls.
It just keeps getting creepier.
And he waited until he saw the fear in her eyes, then he shot her.
What causes a person to do what he does?
I said, I won't scream. I swear upon God. And he said, swear upon Satan.
You could sense it. There's evil in that man.
It's a cruel, cruel summer.
That's scary. That is really scary.
It is fucking scary.
Und mal ganz ehrlich, in dieser Doku geht es um einen der berüchtigsten, berüchtigsten Serienkiller aller Zeiten, von dem ich vorher noch nichts gehört habe, weil er vor meiner Geburt gefasst wurde und ich jetzt nicht so fetischisiert auf Serienkiller-Dokumentationen bin. Und der hat Los Angeles, kommt drauf an, wie man es empfindet, zur Mitte der 80er, also 1980er Jahre, in Angst und Schrecken versetzt. Er ermordete, das habe ich extra nochmal nachgeguckt, 13 Menschen und vergewaltigte mindestens 11 Menschen. Allerdings ist das, und das finde ich, das den Twist an der ganzen Sache, das ist keine Biografie des Killers. Der tritt tatsächlich lange gar nicht in Erscheinung. Es geht vielmehr um seine Taten, die man zu Gesicht bekommt. Denn anders als eine Reihe von Dokumentationen, die sich ganz und gar mit dem Killer oder grundsätzlich Mördern befassen, liegt hier der Fokus auf was anderem, nämlich die Jagd nach ihm. Und das fand ich spannend.
Cool, anderen Twist.
Das ist eine ganz andere Blickrichtung, aus der die Geschichte aufgerollt wird. Im Mittelpunkt stehen nämlich unter anderem, nicht nur, aber unter anderem die Polizisten, die hinter diesem Mann her waren. Aha. Und hier vor allem Gil Carrillo, ein Detective der Mordkommission. Und man erfährt halt auch mehr über diesen Mann, aber auch über seinen Partner, der anscheinend in den 80ern eine wahnsinnige Polizeiikone in L.A. war, Frank Salerno, weil der einfach sozusagen, zu dem haben die Leute aufgeschaut, die sich mit Polizei interessiert haben oder für Polizei oder intern auch in der Polizei, weil der eine sehr hohe Aufklärungsrate hatte und vermutlich auch eine stylische Art und Weise, Fälle zu lösen. Ja. Also junge Polizisten fanden das ganz spannend und der war sehr erfolgreich und sehr gut in seinem Job. Und es geht auch darum, wie
hat so ein Standing gehabt.
Ja, genau. Und es geht auch darum, wie zum Beispiel der Frank den Gil unter seine Fittiche nahm und als sehr jungen Polizisten ins Team holte.
Cool, okay. Ach schön, finde ich sehr, sehr spannend. Habe ich so auch noch nicht gesehen in so Serien, diesen Ansatz. Und das ist, finde ich spannend. Sehr, sehr schön schon mal.
Und die Frau von Gil, die jetzt natürlich auch, die sind jetzt alle so, ich würde mal sagen, in ihren 60er, 70ern so, die kommt auch zu Wort und erzählt, wie das halt war, mit jemandem verheiratet zu sein, beziehungsweise eine Familie mit jemandem zu haben, der super besessen von seiner Arbeit ist und um den man halt auch Angst hat. Und das fand ich halt toll. Wie man das, also es ist eine Schnitzeljagd, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel und es kommen immer mehr Leute zu Wort, die was mit dem Fall zu tun hatten. Und das Ding ist, die Ermittler taten sich damals super schwer mit dem Fall. Das kostete super viel Kraft und Zeit, den ganzen blutigen Morden in Los Angeles ein Ende zu bereiten. Der Grund dafür, das fand ich halt spannend, wie ist Polizeiarbeit und wie funktioniert das? Der Grund dafür, der Night Stalker hinterließ keine Hinweise und ließ auch kein Muster in seinen Morden erkennen, wie es normalerweise für einen Serienkiller üblich ist. Also die Polizei wurde super herausgefordert. Es gab überhaupt keine Zusammenhänge zwischen den tödlichen Übergriffen noch zwischen den Opfern. Also der wählte die völlig willkürlich aus. Und das ist jetzt für alle Leute, die ein bisschen Angst haben, sollten vielleicht jetzt abschalten. Jetzt erkläre ich, wie der das gemacht hat.
Krass. Ja. Aber das ist ja wirklich interessant, weil sonst weiß man ja irgendwie immer, sonst kann man die Opfer ja auch eben aufgrund eines Tathergangs oder eines vermuteten Tathergangs oder aufgrund des Tötungshergangs kann man ja immer zuordnen, oh, es muss der Nightstalker gewesen sein. Ne? Das kennt man ja so ein bisschen, wo man weiß, okay, die wurde so und so ermordet oder die Opfer passen alle zusammen. Aber wenn man ja dann da gar keinen Anhaltspunkt hat, dann weiß man ja auch nicht, gehört man jetzt, weißt du, wenn das so willkürlich ist, dann weiß man nicht, oh Gott, hat der es vielleicht auch auf mich abgesehen? Gehe ich jetzt ganz zufälligerweise die Straße entlang und, weißt du, begegne diesen Nightstalker? Das ist ja crazy. Weil sonst weiß man, weißt du, der hat so eine gewisse, also keine Ahnung, so eine gewisse Tathergang oder so ein gewisse Opfer und dann weiß man jetzt gar nicht, ob man da dazugehört oder nicht.
Ja, der hatte keine Präferenz. Also,
ja, genau.
Und das
genau.
war knifflig. Und krass, okay. Der Mann drang scheinbar wahllos durch unverschlossene Fenster und Türen des Nächtens in Häuser ein und machte die Menschen, die er dort vorfand, zu seinen Opfern.
Oh Gott,
neben Frauen und Männern machte der, jetzt hätte ich fast seinen Namen gesagt, aber das ist ja spannend, wer es dann am Ende war. Neben Frauen und Männern machte der Nightstalker auch vor Kindern und Senioren keinen Halt.
Ach krass.
Der Wohnort,
also das ist ja wirklich völlig willkürlich.
Ja, der Wohnort oder die soziale Schicht spielten auch überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was gleich blieb, war die Vorgehensweise. Ja. Der suchte sich seine Opfer aus, beobachtete sie und bereitete ihnen in der Nacht ein grauenhaftes Ende.
Oh.
Und dann, jetzt wird es noch ganz creepy, als Andenken hinterließ der Serienkiller an den Tatorten immer wieder satanistische Symbole in Form eines Pentagramms.
Also okay, ein bisschen was hat er dann doch irgendwie musterhaft dagelassen. Das ist ja mal, als ob das nicht alles schon gruselig genug wäre, denken die sich ja immer noch was aus. So die Spitze des Eisbergs. Ne? Auch wenn man das dann immer guckt, man sieht so, oh Gott, dieses Gruselgeschehen in so Serien. Und dann sieht man noch mit Blut irgendwelche komischen Sachen an der Wand und denkt so, ja, als wäre es nicht schon gruselig genug, haben sie sich das jetzt auch noch ausgedacht, die Serienkiller. Das finde ich immer,
also
schön.
Also er hat sich auch teilweise sehr wohl gefühlt in den Häusern. Nachdem er die Tat begangen hat, hat er noch das ein oder andere erledigt im Haus. Oder gemacht, wie auch immer. Das sage ich jetzt nicht, was das war, weil ich muss ja jetzt nicht alles spoilern. Aber der damals relativ junge Ermittler, der Gil Carrillo, erkannte als erster, dass die verschiedenen Taten die Handschrift desselben Mannes, oder ja, es ist ein Mann, aber desselben Täters tragen mussten. Aber er stand komplett alleine da mit der Theorie. Er wurde sogar verspottet von den älteren Kollegen und die haben dann die Augen gerollt oder sich über ihn lustig gemacht, wenn er das Büro verlassen hat, weil es unglaublich erschien, dass ein Mann sowohl ein Serienkiller ist, der Männer und Frauen jeden Alters tötet, aber auch kleine Kinder entführt, die er missbraucht und dann wieder laufen lässt. Die hatten also einfach grundsätzlich viele Fälle, wo man jetzt, wo es eine Doku gibt, sagen natürlich das, aus der Sicht des Zuschauers alles sehr, das muss doch einer gewesen sein. Aber die haben irgendwie 30 Fälle auf dem Tisch und natürlich sind nicht 30 Fälle irgendwie aufzuteilen in zwei Täter, sondern man weiß halt gar nicht, was zusammengehört. Krass. Und man ist ja nicht so, dass irgendwo das erste Verbrechen, was ein Täter begeht, sofort als sozusagen erstes Verbrechen identifiziert wird. Sondern irgendwann sagt man, hä, Moment, in einem County nebendran haben die doch auch sowas gehabt. Moment. Und das Problem ist halt, dass die Strukturen der Polizei in L.A. jedenfalls damals ein bisschen komplizierter waren. Denn entweder war es die eine Behörde, die ermittelte, oder die andere. Und sobald die gewissen Stadtgrenzen oder Stadtteilgrenzen überschritt, haben die nicht mehr zusammengearbeitet, sondern jeder war so ein bisschen der lonesome Cowboy, weil jeder wollte sozusagen den fassen.
Ja, klar.
Und dann haben die keine Informationen geteilt.
Ja, krass.
Und das ist jetzt nicht so schlau. Ja. Und jetzt kommt's, was ich am besten an der Serie fand. Die stellt nicht nur irgendwie die Jäger des Killers, sondern auch dessen Opfer in den Fokus. Und zwar die Opfer, die überlebt haben, beziehungsweise deren Enkel, Nachbarn, Kinder, Angehörige. Und die erzählen davon, wie das war und was es bis heute mit ihnen macht.
Ach, spannend.
Und das war sehr, sehr spannend, wie eine junge Frau von der Ermordung ihrer Großmutter erzählte. Weil die Großmutter war eine kleine, zierliche Frau, die, sagen wir mal, um ihr Leben gekämpft hat. Und das war der Enkelin super wichtig, dass sie, she didn't go down without a fight. Also sie ist nicht ohne Kampf gegangen. Und das war ihr total wichtig, dass diese kleine, drahtige Frau denen so richtig nochmal eins mitgegeben hat.
Verstehe.
Und nicht nur das Opfer war.
Verstehe.
Und so hat sie ihre Oma in Erinnerung.
Ja, ja.
Und Natürlich kommt immer wieder bei so Serienkiller-Dokumentationen diese Faszination über dieses Böse, dieses unbegreiflich Böse zum Tragen. Und wir werden als Zuschauer natürlich auch so ein bisschen Voyeur des Grauens. Mhm. Aber bei der Doku ist das anders, weil der Fokus auf was anderem liegt. Hier sieht man zwar den Abgrund, aber es ist ganz klar auch ein Fokus auf die Polizeiarbeit und vor allem auf die Opfer.
Ja, verstehe. Gerichtet.
Und es macht Night Stalker auf der Jagd nach einem Serienmörder zu einer beeindruckenden und ich finde halt auch super spannenden Doku. Ich habe die wirklich, das sind 4 Folgen, ich habe die in einer Zugfahrt zu Ende geguckt, weil ich nicht aufhören konnte. Und die schafft es halt, das Gefühl der allumfassenden Angst von damals, das in Los Angeles und Umgebung herrschte, spürbar werden zu lassen. Damals gab es kein Internet, damals gab es weniger Fernsehsender, weniger Magazine. Und es war einfach, dieser Night Stalker hat dafür gesorgt, dass die Leute sich Sicherheitsschlösser gesucht haben, dass die sich Hunde zugelegt haben,
oder?
Dass sie weggezogen sind. Der hat ein komplettes Stadtgebiet und später auch noch San Francisco in Angst und Schrecken versetzt. Und es kommen Reporter von damals zu Wort. Auch das fand ich dann spannend. Und du siehst halt, wie die Leute alle gealtert sind.
Ja.
Dass die halt, das ist über 30 Jahre her jetzt, und dass die dann so davon erzählen. Und das war spannend, weil es so eine Zeitreise ist. Das mag ich ja ganz gerne. Das magst du ja auch, wenn es irgendwie um die 90er, die 80er so geht. Und das ist einfach so authentisch. Aber es war vor allem, also ich fand es mal originell.
Ja.
Und es geht nicht unbedingt um den Täter an sich, sondern eher was es mit ihm, also was jemand hinterlässt.
Cool. Das finde ich eine spannende Erzählweise auf jeden Fall, weil es diesen Tätern, die sich ja immer dann sehr heroisch und berühmt fühlen, die genießen ja den Ruhm und dass sie immer einen Schritt voraus sind und so weiter. Ne? Das ist ja dann oft so. Das nimmt es dem aber total, indem sie eben nicht die Geschichte erzählen, sondern die Geschichte der Opfer, ne? Oder der Polizisten. Und es nimmt denen ja so ein bisschen stellt denen so ein bisschen unter den Scheffel wieder und nimmt denen so ein bisschen den Ruhm, den die ja immer sonst so genießen. Das finde ich sehr schön. Eine ganz spannende Erzählweise auf jeden Fall. Und ich bin ja eh schon eine, die sich gerne einschließt, aber ich bin mir dankbar dafür. Dass ich doppelt abschließe.
Ich habe eine Freundin, die ist auch Kabarettistin, die kann super schlecht in Hotelzimmern schlafen und die schließt immer 5-mal ab und stellt dann schwere Möbel für die Zimmertür und möchte auch höchstens im ersten Stock schlafen. Nämlich dann könnte sie im Zweifel, falls was ist, sich abseilen mit einem Leintuch.
Crazy.
Und wenn sie im zweiten Stock ist, hätte sie gerne ein extra Leintuch, damit sie noch mal so 1,5 Meter gewinnt.
Also ich bin auch jemand, ich schließe mich immer ein, nicht nur nachts, auch im Hotelzimmer, auch so. Also sobald ich drin bin, schließe ich mich eigentlich meistens ein.
Ja,
und
aber macht man ja auch einfach,
weil es irgendwie auch fremd ist und man weiß nicht und wie auch immer. Und zu Hause ja sowieso, also sämtliche Türen sind abgeschlossen und Fenster und was weiß ich, Rollläden, das ist mein allerlieblings.
Gut, du wohnst auch im Erdgeschoss.
Das muss man dazu sagen, genau. Und sonst bin ich aber so wenn ich wo fremd bin, egal ob das jetzt im Zug ist oder im Flugzeug oder, also bei dem Flugzeug macht es keinen Sinn, aber ich mach's trotzdem, oder im Hotelzimmer, ich weiß auch immer, wo so die Notausgänge sind und im Restaurant und so, wo ich flüchten könnte. Ich suche mir auch immer so einen kleinen Fluchtweg, falls was ist. Im Kino auch ganz oft. Ich weiß dann immer genau, okay, hier, wenn jetzt hier, da und da und da, das mache ich.
Ausschlaggebend, ob du allein bist oder ob andere dabei sind.
Das ist total egal.
Ich finde, das ist für mich ein ganz großer Unterschied.
Okay, ja. Also vom Einschließen her, wenn ich allein bin, dann bin ich noch penibler, aber die Notausgangssituation mache ich egal, wo ich bin und mit wie vielen Leuten ich umgeben bin.
Nee, das ist so. Im Restaurant, ich kann auch mit dem Rücken zur Tür sitzen und so, weil ich ja weiß, es sind andere.
Ja.
Die gucken hinter mich und so. Das ist so unterbewusst irgendwie. Aber gut, ich bin auch ein Mann. Da merke ich, dass ich ein Mann bin, weil ich keine Angst habe, zum Beispiel auch nachts durch die Straßen zu laufen, sogar mit Musik. Da bin ich einfach nicht der Typ für. Ja. Und meine Mutter findet es zum Beispiel in Berlin viel sicherer als auf dem Dorf, weil immer Leute auf der Straße sind. Die hat auch, das ist wahrscheinlich so eine Erziehungssache, wenn man alleine ist, guckt man sich eher dreimal um, aber wenn Leute irgendwo um 3 Uhr nachts noch rumlaufen, dann kann man im Zweifel auf sich
Hilfe
aufmerksam
holen.
Machen.
Und das stimmt.
Bei Frauen ist das ja wirklich anders, das wissen viele Männer ja gar nicht. Oh, Überraschung, jetzt kommt eine Info. die größte Angst der meisten Frauen ist es ja, dass ein Mann sich an ihr vergeht oder sie schlägt oder ihr irgendein Leid antut. Deswegen, wenn Frauen einen Tag lang oder also eine Zeit lang Männer sein können, könnten, sagen die so gut wie alle, dann könnten sie nachts spazieren gehen. Das ist eine völlig absurde, da kommt ein Mann von alleine nicht drauf. Das ist der Wunsch von den meisten Frauen. Was würden sie tun, wenn sie eine Nacht oder einen Tag, also 24 Stunden, ein Mann wären? Nachts spazieren gehen. Es ist, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, krass, ja, stimmt. Und Männer, die würden sich dann, wenn sie einen Tag eine Frau wären, die würden sich den ganzen Tag an die Brust fassen. Da kamen immer nur so Quatschantworten, weil die ja also gut wie alles machen können.
Ja, diese nachts spazieren gehen, gerade wenn man so nicht einschlafen kann oder wie auch immer, weißt du, einfach nochmal schnell um Block so. Oder was ich immer so denke, vor der Arbeit, im Winter vor der Arbeit, so, weiß ich nicht, 5.30 Uhr, keine Ahnung, 5 Uhr joggen gehen. Hätte ich Lust drauf.
Nee, das darf man nicht. Da findet man immer Leichen. Ja. Das habe ich in Krimis gelernt.
Aber
frühe Jogger fängt die Leiche.
Im Leben würde ich das nicht machen als Frau. Kann ich nicht. Aber sonst, wenn ich ein Mann wäre, würde ich da joggen gehen.
Auch ich mache es nicht um 5.30 Uhr.
Ja, aber wenn ich wollte, wenn ich ein Mann wäre, würde ich das wollen und können und tun. Und das ist auf jeden Fall. Jetzt da lachst du.
Okay. Ja, wenn ich ein Mann wäre, würde ich das wollen.
Würde ich das können. Und solche Sachen halt. Ne? Also das sind ganz, ganz gruselig auf jeden Fall. Ich bin, wie gesagt, meinem Ich dankbar, dass ich mich immer schön einschließe. Irgendwas wollte ich noch sagen, jetzt weiß ich es aber nicht mehr. Es klingt aber auf jeden Fall nach einer Serie, die ich auch sehr spannend finde und die man mit Partner irgendwie gucken sollte, wahrscheinlich auch. Oder in Zügen mit ein oder anderen Passagieren noch dabei.
Tagsüber. Es ist eine ideale Serie, die man tagsüber gucken kann.
Und das auch, nicht zum Einschlafen. Und was ganz geil ist, ist ja das, hier auch wieder das Zusammenspiel aus diesen echten Bildern und echten Statements und echten Personen, oder?
Ja.
Diese Miniserie von Tilla Russell besteht nämlich aus insgesamt 4 Teilen, das hast du schon gesagt. Die sind ausführlich und mit echten Statements der Personen, die damals mit dem Mörder zu tun hatten, verdeutlichen den Zuschauer, wie sehr die grausame Morde und diese schrecklichen Erlebnisse damals Kaliforniens Bewohner in Angst und Schrecken versetzt haben. Und auch Originalfotos dieses Falls und so exklusives Archivmaterial und so lassen einen da richtig mitfiebern und einen richtig mitgruseln. Und das finde ich auch immer super geil, wenn die das in diesen Serien hochholen und ausgraben. Und dann hört man so diese alten Radioaufnahmen oder so, wie sie sagen, ja, also der Killer hat wieder zugeschlagen. Weißt du, so, das macht ja immer einen total, das macht es so erlebbar irgendwie, finde ich, ne, nachvollziehbar für einen Zuschauer.
Ja, und das Allerbeste, es geht mit einem, er wird gefasst und man kommt mit einem ganz befriedigten oder befriedigenden und positiven Gefühl aus der Geschichte raus, weil er wird auf eine ganz, wie ich finde, besondere Art gefasst. Nicht unbedingt von der Polizei, aber weil so viele Leute Angst vor ihm hatten. Und Angst kippt ja auch manchmal in Wut.
Ja,
dass man sagt, ich war jetzt so lang verängstigt, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich habe jetzt, und dann greift man die Angst an.
Ja.
Und er wurde in der letzten Folge, das ist sehr ausführlich und sehr, ich würde mal sagen, triumphierend ausgerollt in der letzten Folge, wird er geschnappt. Und zwar von, von Anwohnern.
Aha.
Und das ist so toll. Also die Polizei muss ihn natürlich dann in Gewahrsam nehmen, aber im Grunde genommen muss sie ihn fast retten.
Okay.
Weil ich würde mal sagen, die Bevölkerung von L.A. schlägt zurück.
Ach, das ist ja spannend.
Ich empfehle das. Night Stalker, das kann man auf zweimal aufteilen. Die Folgen sind ja so 50 Minuten, 4 Folgen. Ich kann es nur empfehlen. Ich gucke jetzt nicht dauernd so True Crime Sachen oder grundsätzlich so viel Krimis, aber das mochte ich irgendwie. Da kommen halt auch viele coole Frauen zu Wort von damals. Und so Reporterinnen, die rumgefeilscht haben um Details und Deals. Und ja, ich mochte das.
Schön. Ach, großartig. Bei Netflix, oder?
Es ist bei Netflix.
Sehr schön. Und dann schließe ich hier gleich nochmal meine Monatswissensbisse an. Das war hier zwischen den Jahren, gab es nicht so viel zu sagen, aber jetzt Monatswissensbisse mit Mona. Und zwar knackt Netflix die Marke von 200 Millionen Nutzern dank wahrscheinlich der Pandemie und dank so geilen Serien wie Bridgerton, die wir ja auch schon vorgestellt haben, The Queen's Gambit, The Crown, war ja Netflix wirklich nicht aufzuhalten. Und in den 3 Monaten bis Ende Dezember stieg die Zahl der zahlenden Abonnenten. Das muss man ja dazu sagen, weil wir wissen ja, der ein oder andere Account, die wenigsten wahrscheinlich, werden ja auch mal geteilt. Und in den letzten Monaten vor Dezember stiegen also die zahlenden Abonnenten um 8,5 Millionen auf nunmehr knapp 204 Millionen Abonnenten. Und damit wurde eben erstmals die Marke von 200 Millionen Nutzern geknackt. Und das übertrifft natürlich auch sämtliche Prognosen. Und für die Börsenmakler unter uns die Aktie überrascht mit einem Kurssprung.
Verkaufen.
Um 13%. Also wer sich jetzt noch Netflix-Aktien gekauft hat vor der Pandemie, herzlichen Glückwunsch.
Ich wusste gar nicht, dass die welche haben.
Das sind an der Börse.
Dass die eine AG sind. Mm-hmm. Okay, wir sind ja sowieso, wir haben ja nicht genug Stress und hohen Blutdruck, deswegen lieben wir ja Aktiengeschäfte.
Damit wir noch ein bisschen mehr auf Trab kommen.
Und wir sind auch noch nicht genug im Internet. Wir müssen schon alle 10 Minuten nochmal checken, mm-hmm, wie viel wir verloren oder gewonnen haben. Ja. Das ist genau unser Ding, Mona. Aktien, Pferderennen und Crystal Meth. Genau. Das wären unsere Hobbys.
Windhunde noch.
Lesen, reiten, Freunde treffen. Nein. Oh Gott, ja. Und illegale Herdenkämpfe. Ja,
auch das. Irgendwo in Südamerika. Mit den Zeitverschiebungen auch. Es ist schlimm. Bis ich die Hahnenkämpfe in Südamerika checke, das dauert. Das ist wirklich also schlimm. Ich hatte einen Wirtschaftslehrer, der war ganz schlimm. Der hat sich ausgekannt mit Aktien, hat er zumindest immer so getan. Und der hat immer gesagt, bevor er die Stunde begonnen hat, hat er seinen Laptop aufgeklappt und hat jedes Mal gesagt, während ich diesen Laptop aufklappe, habe ich schon bla 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 1000 Euro gemacht mit seinen Aktien. Und wir haben gesagt, super.
Ja, das war fiktiv 1000 Euro. Er hat sich ja nicht auszahlen lassen an dem Tag. Aber jedes Mal.
Das war der. Ich glaube, der hieß. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber der war ganz schlimm.
Und du so.
Und ich so, wow.
Und du so, das ist mir scheißegal. Ich habe ein Sparbuch bei ganz der Sparkasse. Genau.
Da zahle ich ein, da kriege ich 0,0001 Zinsen und das reicht mir.
Zinsen mal live.
Ja, so war das.
Leute. Gib mir Geld für Muffins aus und weniger für Aktien. Da habt ihr länger was davon.
Das ist wohl wahr. Und dann gucken wir ganz fleißig Night Stalker. Das finde ich wirklich, also ich habe richtig Bock drauf. Du hast mir richtig Lust gemacht auf die Serie. Vielen Dank, Merzel Man.
Sehr, sehr gerne. Ich vergebe 4 von 5 gekippten Fenstern im Erdgeschoss mit Einfachverglasung.
Ja, einfach auch nochmal, um den Grusel back zu bringen hier in dieser Folge.
Oh. Scary, scary.
Und ihr folgt uns, wenn ihr mögt, ganz gerne auf allen Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns hört. Manche machen ja auch Podcast-Plattformen-Skipping. Soll es ja auch geben.
Ja, und ein bisschen Urlaub.
Genau, und da folgt ihr uns gerne und dann werdet ihr benachrichtigt, sobald hier neue Folgen kommen, immer mittwochs, wenn wir beiden fleißigen Bienchen das schaffen, aber wir sind gut im Kurs. Und dann folgt ihr uns gerne auch auf Instagram @marcelmann und @moderatorinmona. Und alles, was mit dem echten Leben zu tun hat und vor allem mit nachts und gekippten Fenstern, lassen wir bleiben. Einfach, oder? Das lassen wir mal.
Wir kippen nicht. Lüften ist es für Leute, die ihren Lebenswillen verloren haben.
Stoßlüften von 12 bis Mittag und ansonsten bitte Fenster verriegeln. Vielen Dank und dann hören wir uns auch schon wieder nächste Woche, oder?
Ich hoffe.
Aber.
Wir wünschen euch eine geruhsame Nacht.
Toi.
Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.